bin ja nicht Vater von 30 Kindern, sondern Erzeuger oder Biopapa und ich bin Vater von 3 Kindern. Ich kenne alle Kinder mit Namen und kann sie zuordnen und bildern. Ich kann sie nur nicht chronologisch aufsagen.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Und ich spreche heute mit Gerrit. Gerrit ist Samenspender und Vater von 30 Kindern. Inzwischen sind es so viele, dass er sich nicht mehr alle Namen auswendig merken kann und eine Liste führt. 23 Familien hat er so schon zum Kinderglück verholfen. Seine Bedingung dabei ist, die Kinder kennen ihn als biologischen Vater und alle Mütter und Halbgeschwister kennen sich auch untereinander, inklusive Gerrits Frau und seinen 3 Söhnen. Erstmal herzlich willkommen, Gerrit.
Ja, vielen, vielen Dank, Michael.
Ich danke für das Vertrauen.
Dito.
Gerrit, mir stellen sich gleich so viele Fragen, wenn ich das höre. Und ich denke, das geht ganz vielen so, die davon erfahren. Ne? Fangen wir mal bei der aktuellen Situation an. Haben Sie denn alle Kinder, die aus Ihren Samenspenden entstanden sind, schon mal persönlich gesehen? Oder sind das manchmal auch nur Namen und Fotos für Sie?
Letzteres, tatsächlich. Mhm. Ja, es ist vielleicht verblüffend, aber es ist so, dass ich ja nur eine wirkliche Hauptbedingung, eine Prämisse stelle. Jeder kennt jeden und jeder muss von jedem wissen. Und das ist meine Bedingung. Und ob jetzt ein Paar wirklich Kontakt zu mir aufnimmt und von Anfang an das Kind wissen lässt, dass ich der Biopapa bin, nicht der Vater, aber ne, der Biopapa, das ist so der Begriff, den wir geprägt haben. Das liegt ja an dem Elternteil und das kann ich nicht vorschreiben. Da kann ich mich auch nur im Vertrauen darauf verlassen, dass das irgendwann geschieht und zwar möglichst früh.
Aber um so ein
Gefühl, die Aufklärung stattfindet.
Ja, aber um so ein Gefühl zu kriegen, kennen Sie denn die meisten? Also sind das die Ausnahmen, die Sie nicht kennen?
Ja, das, okay. Das ist tatsächlich eine einzige Ausnahme.
Ah, okay.
Bei all den 24 Familien oder 23 Familien plus meine, ist es eine Familie, die haben sogar 2 Kinder bereits von mir und ich habe sie nie gesehen. Ich habe 2-mal für sie gespendet, aber ich habe sie noch nie live gesehen. Das steht immer noch aus, dem steht eigentlich nichts im Wege, aber diese Familie hält sich sehr zurück und ich finde, das ist auch ihr gutes Recht.
Das Zweite, was ich mich auch gleich gefragt habe, ist allein schon diese Zahl, 30 Kinder, also gibt es für Sie sowas wie eine Obergrenze oder kann das jetzt noch ein paar Jahre so weiterlaufen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also Sie legen damit eigentlich den Finger direkt in die Wunde derzeit. Wir sind ja sowas wie Pioniere. Irgendwie verfolgen wir eine Idee, die so selten gelebt wird und wir kennen auch kein anderes Modell. Und da stolpern wir soeben über einen blinden Fleck. Kurz gesagt, auf den Punkt gebracht, manchen ist die Gruppe zu groß. Und das geht vor allem denen so, die schon von Anfang an dabei waren, die damals mit mir da reingewachsen sind. Und dann hieß es von meiner Seite aus, ja, bei 5 mache ich vielleicht Schluss. Ja, ich hatte ja am Anfang auch überhaupt, also ich habe ein Jahr lang gebraucht, um mich überhaupt zu überwinden, auch nur ein einziges Mal Samen zu spenden, das erste Mal das zu machen. Und ich bin dann aber mit meiner Aufgabe so gesehen oder mit dieser Tätigkeit gewachsen und habe immer mehr mich in diese Verantwortung begeben und auch dieses, ja, immer mehr Hemmungen abgebaut. Und irgendwann hieß es dann von meiner Seite, ja, bei 12 könnte ich mir vorstellen, dass eine natürliche Grenze erreicht ist. Dann kamen schon Geschwisterkinder dazu, dann kamen immer mehr Anfragen von Frauen, die unglaublich froh waren, mich als Nadel im Heuhaufen gefunden zu haben, weil dieses Modell halt ganz spezifischen Wunsch anspricht. Kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Und dann wurden es immer mehr. Ja? Und jetzt ist das Problem, dass diejenigen, die am Anfang dabei waren, ihren eigentlichen ursprünglichen Traum so ein bisschen verraten fühlen.
Weil das Netzwerk so groß geworden ist, weil das so viele
Netzwerk,
geworden sind.
Wir sind ja keine Kommune oder so, sondern ein ganz loses Netzwerk. Und dennoch, es ist jetzt da angelangt, wo es unüberschaubar geworden ist. Und das gefällt den Ersten nicht. Die Letzten sind froh, dabei zu sein. Und die Ersten hätten lieber eine Maximalgrenze einbehalten. Und die wurde nicht rechtzeitig kommuniziert, teilweise schon, teilweise von ihr übergangen, teilweise habe ich es nicht so für wichtig erachtet, beziehungsweise den Wunsch der Frauen, die dann noch dazu kamen, für wichtiger erachtet.
Also ich habe da noch ganz viele Fragen, die sich da anschließen.
Aber ich auch.
Ja, das ist doch eine gute Voraussetzung, um da gleich richtig einzusteigen. Aber vielleicht ist es auch gut, erstmal Sie kennenzulernen, um zu verstehen, warum Sie überhaupt diesen Weg eingeschlagen sind. Ja. Sie sind bei Ihren Eltern aufgewachsen, haben einen deutlich älteren Bruder. Wie würden Sie denn Ihre Eltern und Ihre Erziehung beschreiben?
Ja, das ist, ich komme aus einem eher linksliberalen Alt-68er Bildungsniveau.
Das löst schon mal Bilder aus in mir.
Das löst, ja genau. Ja. Und es ist humanistische Bildung bei meinem Vater, beides Akademiker, meine Mutter Modedesignerin, die dann nur noch Hausfrau war und Sekretärin meines Vaters quasi, unbezahlt. Und mein Vater ist Bildhauer und Künstler. Und hat eine Professur für Innenarchitektur und plastisches Gestalten und Gestaltpsychologie gehabt. Das wurde mir so mitgegeben, alles also wirklich so in die Wiege gelegt, ganz viele Talente. Genau, so das ist so der Hintergrund.
Da ist das Bildungsbürgerliche, das im linken Bereich anzusiedelnde kreative Umfeld. Und da sagen Sie ja schon, diese Kreativität, diese Talente, diese Eigenschaften haben Sie auch mitgenommen. Jetzt ist es ja auf der anderen Seite auch so, wir kriegen ja auch oft ein Päckchen mit überreicht.
So, ne? Genau, also, das ist nämlich der Punkt.
Ne, dass die Eltern schon mit rumgetragen haben und dass wir dann mit in unser Leben nehmen. Wie sieht das Päckchen denn für Sie aus?
Ich komme da ja schrittweise immer mehr hinter. Ich habe mich nie in eine Langzeittherapie begeben, um das mit einem guten Partner wirklich herauszubekommen und bin da eigentlich immer nur selber dran. Aber mein Vater gehört zu denen, die abwesend waren. Das ist so ein, glaube ich, ein ganz klassisches Generationending.
Ja.
Er ist ein sehr starker Narzisst in vielen Bereichen, also hat ganz viele Elemente eines Narzissten und Egozentrikers in seiner Kunst. Seine Plastiken, seine Kunst ging immer vor. Er hat hunderte von Plastiken, die stehen überall im Haus rum bei ihm, in einem riesen Anwesen. Und jede einzelne Plastik, wenn ich sie ansehe, sagt mir mittlerweile, ich war wichtiger als du, Gerrit.
Und das haben Sie auch in Lebenssituationen so erfahren, dass er nicht immer da war, wenn Sie ihn mal gebraucht hätten?
Er war nie da.
Wenn er war
ich ihn
nie da.
Habe, er war nur da zum Dozieren, zum Protegieren, wenn es um Dinge geht, die ich wissen muss und können muss. Kunst, Wissen über Kunst, Kunstgeschichte, Besinnungsdinge, was auch immer. Aber er war nie emotional da.
Wenn Sie
er hat im Konflikt die Tür zugemacht und ist gegangen. Er hat einmal kurz aufgeschrien und gesagt, so geht das nicht und ist gegangen. Ja, das hat mir ich glaube schon, dass das mir ein Päckchen mitgegeben hat, irgendwie nicht in eine gewisse Verantwortlichkeit zu kommen mit mir selber und auch nicht in eine Verantwortlichkeit, die mir selber Familie ermöglicht.
Da wollte ich jetzt drauf hinaus, weil so ein Päckchen strahlt ja aus in viele Richtungen. Ne? Also was vielleicht berufliche Orientierung, was das eigene Selbstwertgefühl angeht, was auch immer. Aber wenn wir über Verantwortung sprechen, konnten Sie sich denn vorstellen, Verantwortung in Beziehungen oder auch für eine Familie zu übernehmen oder war das eher weit weg?
Ich habe es ja nicht mal richtig für mich selber hingekriegt in der ersten Zeit, also in den ersten Jahren nach meinem Abitur, sagen wir mal. Und ich war Serienmonogamist, ich habe es auch nicht in meinen Beziehungen hinbekommen. Geschweige denn konnte ich mir vorstellen, ein eigenes Kind zu haben. Und
es ging Ihnen so, aber mit 35 hat sich dann irgendwas verändert in Ihrem Leben. Was hat sich denn da getan?
War das so 35, jetzt bin ich 45, ja, das passt. Es gab so eine soziale innere Uhr in mir, keine biologische, sondern so eine soziale. Ich habe gemerkt so, hey, jetzt bin ich eigentlich schon alter, wenn ich jetzt Papa würde, dann wäre ich ja schon alter Papa. Dann wäre ich ja schon so ein alter Papa wie mein Papa. Ja? Der jetzt 85 ist.
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass auch dieses Tor sich schließt. Und ich glaube, sehr unbewusst habe ich Angst gekriegt, nie Familie haben zu können. Ja.
Und?
So, ist so.
Was hat die dann mit Ihnen gemacht? Also, Sie haben Angst, da könnte man jetzt sagen, Ich gucke vielleicht doch, dass ich eine Beziehung führe, aber ja, aber das war ja nicht.
Oder mich in Therapie begebe.
Genau, oder sowas. Ja. Aber das war ja nicht ihr Weg. Wie ging es denn dann? Was hat diese Angst dann ausgelöst?
Also, ich weiß nicht, ob was die Angst ausgelöst hat und wie präsent ich diese Angst hatte. Ich weiß, dass meine Mutter mir dann, also nicht deswegen, sondern zufällig, wirklich zufällig und ich glaube ohne Absicht, traue ihr das nicht zu. ich möchte ihr diese Absicht nicht unterstellen, einen Artikel über einen Samenspender gegeben hat, weil sie mir immer gerne Spiegelartikel gegeben hat. Ah, oh, Gerrit, das ist interessant. Die hat sie mir sogar zugeschickt im Briefkuvert. Total süß. Es kam immer Spiegelartikel von ihr. Und so einen Artikel hat sie mir in die Hand gedrückt.
Und, es gibt das Zufälle im Leben.
Es gibt ganz spezielle Zufälle im Leben. Ja. Also, was die biologischen Kinder meiner Mutter zu verdanken haben, wenn die wüssten. Jedenfalls hat mich das zum Nachdenken gebracht. Und es kam für mich die Idee auf, und die ist total absurd, dass ich vielleicht Kinder haben kann, obwohl ich mich selber noch nicht bereit fühle.
Aha.
Könnte jetzt auch salopp formulieren, schon mal Kuckuckskinder in die Welt setzen, weil der Kuckuck ja auch keine Verantwortung übernehmen will.
Und wie groß war der Gedanke, naja, irgendwas soll von mir ja vielleicht auch bleiben? Also auch so ein gewisser narzisstischer Anteil?
Ja, das ist eine ganz, ganz berechtigte Frage. Der war da. Ich denke, so auf einer Skala von 1 bis 10 war das vielleicht durchaus eine 4. Ich möchte was in die Welt setzen, was mich überdauert. Und das soll nicht einfach nur ein Film von mir sein. Und noch stärker wiegend war allerdings der Wunsch, meine Eltern zu Großeltern zu machen. Ist auch absurd.
Das ist interessant jetzt, ja.
Also es ist total absurd. Ja. Meine Eltern haben uns Söhnen eigentlich so viel angetan in ihrer verdammten toxischen Konstellation. Und trotzdem habe ich dieses Bedürfnis, vor allen Dingen meine Mutter, aber auch meinen Vater noch bei Lebzeiten zu Großeltern zu machen. Und das ist ja sogar, das hat ja sogar geklappt dann, ja. Also es gab sogar den Versuch meines Vaters, Kontakt zu einer der Mütter aufzunehmen. Der war richtig, richtig glücklich, als die Nachricht kam.
Das ist spannend. Also es war zwar eine Entscheidung, die natürlich Sie getroffen haben, jetzt den Weg auch weiterzugehen, aber zufällig von Ihrer Mutter initiiert, wie Sie sagen, wahrscheinlich ohne Intention. Aber doch so, dass auch der Wunsch eine Teilprägung hatte, Ihr Elternhaus glücklich zu machen.
Ja, also es ist alles absurde Initialgründe, ne? Ja? Also ich habe mittlerweile ja ganz andere Gründe, warum ich Samenspender bin. Aber diese Ursprungsgründe sind spannend und absurd zugleich, finde ich, ja.
Jetzt war da dieser Artikel, den Sie von Ihrer Mutter bekommen haben, dann ist es ja immer noch ein Schritt. Haben Sie sich dann gleich auf einer Plattform angemeldet? Wie ging das weiter? Ja. Wie haben Sie die ersten Interessentinnen getroffen? Wie waren die nächsten Schritte?
Ich habe länger drüber nachgedacht, also Monate. Und ich denke mal so ein Jahr oder sowas, ja. Erst dann habe ich mich auf dieser Plattform angemeldet, ein Profil hinterlegt, das ziemlich klar und deutlich sagt, was ich gut finde und was ich will. Also so ein Filter wirklich in diesem Profil hinterlegt. Mir war sehr klar, dass also es gab Dinge, die waren mir wichtig, wie Transparenz. Das Kind muss von Anfang an wissen, wer der Papa ist. Anonymes Samenspender, hatte ich viel drüber gelesen bis dahin und habe die Problematik da erkannt. Die Leerstelle des Kindes, ja, seinen Vater erst mit 18 kennen zu dürfen oder gar nicht, was das für Probleme mit sich bringt für die Spendekinder. Und all das wollte ich nicht. Und deswegen, ja, gab es auch so ein rebellisches Element in mir, wo ich dachte so, ja, es gibt einen richtigen Weg. Warum nicht das private Samenspenden, das Selbstverantwortliche auf Augenhöhe und transparent und offen.
Genau, auch für die da nicht so drin sind. Also bei einer Samenspende über eine Samenbank ist ja der Spender von jeglichen Vaterpflichten befreit. Und bei einer privaten Samenspende wie bei Ihnen ist das ja nicht so, ne? Für den Gesetzgeber sind Sie der Vater der Kinder, egal welche Abmachung Sie privat mit den Müttern treffen. Theoretisch können es auch Unterhaltszahlungen sein, die auf Sie zukommen. Aber das war Ihnen alles bewusst, ne?
Das war mir alles komplett bewusst. Also ich habe ein Jahr lang mich mit dem Gedanken beschäftigt und natürlich gründlich dazu gelesen.
Ja.
Also das ist ja keine Entscheidung, die man aus der Hüfte schießt.
Genau. Wie war denn dann das erste Treffen oder als dann zum ersten Mal Interessentinnen auf Sie zukamen?
Das war eine kleine Katastrophe. Nicht, kann ich schlimm, aber ja. Das erste Paar habe ich beim Spanier getroffen in Hamburg zum Tapasessen. Und ich habe so viele Fragen gehabt, die waren ganz nett. Und das hätte wahrscheinlich, wenn die 3 Jahre später gekommen wären, hätte es geklappt. Aber ich habe ja nur Fragen gehabt und nur Unsicherheiten. Und die habe ich ausgestrahlt. Und dann haben die sich nie wieder gemeldet. Mhm. Das war's.
Da ist so ein verpeilter Typ, mit dem machen wir das nicht, lese ich daraus.
Ja, ja, genau. Der weiß noch gar nicht, was da alles auf ihn zukommt und was er will. Und
ja. Ja,
genau.
Ja. Ja. Aber irgendwann wussten sie ja, sie wollen, wie sie gerade auch angedeutet haben, kein anonymer Vater sein, was ja übrigens rechtlich auch gar nicht mehr zugelassen ist. Jedes Kind hat ja mittlerweile auch das Recht zu erfahren, wer der biologische Vater ist. Aber wie ist es denn dann gewesen, als es zum ersten Mal dann auch funktioniert hat und es weiterging als ja zu einem Besuch beim Spanier?
Ja, also es kam ein weiteres Paar auf mich zu und wir haben uns auch wieder beim Pizzaessen getroffen. Und da habe ich sehr stark auf mein Herz gehört. Ich hatte nach wie vor viele Fragen und war doch sehr verkopft an vielen Elementen dran. Aber ich habe gespürt, wie stark dieser Mutterwunsch ist, wie stark dieser Kinderwunsch ist, meine ich, bei der Klientin, nenne ich sie jetzt mal. Und das hat mich berührt. Es gab einen Moment, wo ich wirklich berührt war von dieser Urgewalt eines Wunsches einer Frau nach einem Kind. Und dann habe ich ihr das zugetraut. Ich habe mir eingebildet, ich habe gedacht, ja, wer bin ich, dieser Frau das nicht zu ermöglichen, nur weil sie vielleicht oberflächlich das und dies Problem hat. Wenn dieser intrinsische Wunsch so pur ist und so frei von Kompensation. Ich habe immer versucht, nach Kompensationen Ausschau zu halten. Also möchte die irgendwas in ihrem Leben komplett kompensieren? Möchte sie ein Kind aus eher richtig egoistischen Gründen? Aber wenn sich so egoistische und altruistische Gründe so die Waage halten und so ein pures Urgefühl da ist. Ja, und das war einfach. Und das hat mir Vertrauen gegeben.
Mhm. Und wie läuft so eine Spende dann rein technisch ab? Also wie und wo spenden Sie?
Ja, gut, das ist ziemlich simpel. Das nennt sich die Becher-Methode. Mhm. Kann man natürlich auch überall schnell nachschlagen. Ich überreiche den Becher nach meiner Spende. Dann wird das Sperma aufgezogen mit der Spritze. Kann auch mit einem Katheter eingeführt werden, wenn man es kann. Und eingeführt und eingespritzt. Mhm. Und Heiminsemination nennt sich das. Mhm. Das kann zu Hause bei mir passieren. Meistens bin ich aber zu den Paaren gefahren und war dann irgendwo im Bad. Und bin danach eine Runde spazieren gegangen. Aber es gab auch irre Momente, wo ein Paar bei uns zu Hause war, während meine Mutter noch dabei war zu Weihnachten und sich eine Portion abgeholt haben. Und die Kinder liefen umher.
Also falls andere so ein Bild davon haben, um Sex geht's da mal gar nicht.
Ach so, ja, das ist so ein springender Punkt, weil das für mich so absolut weit weg ist. Ich habe vor kurzem mal aufgeschrieben, welche Gründe es alles gibt, warum ich das mache. Ich bin bei über 40 und Sex ist mir nicht ansatzweise durch den Kopf gegangen. Ich habe plötzlich gemerkt, ach ja, es gibt ja auch einen Grund, dass das andere machen, weil sie Sex wollen. Ich habe das völlig vergessen. Mhm. Ja.
Sie haben auch gesagt, dass sie ja berührt hat, diesen Kinderwunsch so als Kraft zu spüren und dass sie dachten, wow, und ich kann da vielleicht was tun. Haben aber auch mal kurz von Klientin gesprochen. Deswegen auch die Frage, was verdienen Sie daran?
Also das ist natürlich eher ironisch gemeint, der Begriff Klientin.
Klar.
Ich spreche lieber von Familien, die weiteren Parteien oder Familien oder einfach Mütter. Ich verdiene da nichts dran.
Sie kriegen gar nichts für eine Spende?
Nein,
nicht mal einen symbolischen
Betrag?
Nein,
ich habe mal gedacht, so, es wär zu gut, wenn ich das gemacht hätte. Ne?
Also, ja.
Ist aber nicht.
Also gar nichts.
Doch. Ich bin, also die ersten Spenden waren völlig ohne Aufwandsentschädigung und ohne alles, weil ich weil es ja nicht darum gehen sollte. Ne?
Ja.
Das war ja eine Win-Win-Situation. Ich konnte gewisse egoistische Bedürfnisse leben, ausleben damit und die Empfängerin ebenso. Und warum sollte dann noch Bezahlung dazwischen stehen? Und das wäre ja Bereicherung. Und irgendwann hat mir ein paar Mal gesagt, dass sie das komisch fänden, gar nichts zu geben, weil es ja auch Aufwand ist, auch ein zeitlicher. Also manchmal, ich bin ja oft durch ganz Deutschland gefahren, einfach mal mit dem Zug, meinen Kindern noch dabei später. Und es würde auch komisch wirken, warum macht er das, wenn er nicht mal eine Aufwandsentschädigung gibt dafür? Also, ja, und dann bin ich dazu übergegangen und dachte, ja, also ein bisschen praktisch ist es schon, zumindest 50 Euro mitzukriegen und vielleicht 100 Euro, wenn man einen ganzen Tag irgendwo unterwegs ist mit der Bahn.
Also,
und das ist es.
Aber das ist kein
dabei ist es geblieben.
Finanzierungsmodell, mit dem man jetzt reich wird. Also um das auch zu sagen, das ist ja schon mal auch wichtig zu wissen. Selbst
bei
30.
Kommt drauf an, wer es macht. Ne?
Ja, ja.
Es gibt im Netz Spender, die wollen 500 Euro für die Spende. Und,
ja. Also zumindest
und nochmal 1000 Euro als Provision oder so. Ja.
Nun ist ja auch wichtig zu wissen, sie wollen nicht der soziale Vater sein. Ja, also das haben sie auch immer klar gesagt, sondern sie spenden und sie wollen Transparenz und es soll klar sein, dass sie der Vater sind und es soll Kontaktmöglichkeiten geben, aber sie wollen im Leben nicht der soziale Vater sein. Jetzt stelle ich mir vor, sie haben zum ersten Mal gespendet. Würde mich trotzdem interessieren, wie emotional war das für sie zu wissen, da ist jetzt eine Frau schwanger? Wie war das, als das erste Kind dann zur Welt gekommen ist? Beschreiben Sie das mal.
Ich glaube, das war wie bei jedem anderen Vater auch aufregend, höchst emotional. Nur, dass ich nicht dabei war, sondern währenddessen Tango tanzen war irgendwo. Also ich weiß noch genau wo, ich kann es nur gerade nicht nennen. Und ich war wahnsinnig stolz und berührt. Ich habe das Foto, als es ankam, überall gezeigt. Ich habe das, ich musste überall das rumzeigen. Und ich habe meine Mutter angerufen und meine Freunde damit. Und also ich hatte echte Vatergefühle.
Waren die verbunden mit dem Wunsch, dann auch was zu erleben, also auch da zu sein? Auch wenn da Vatergefühle sind, dann ist da ja vielleicht auch Liebe, dann ist da vielleicht auch der Wunsch nach Nähe.
Nein. Und das ist, jetzt wird's, glaube ich, spannend, weil ich war natürlich neugierig, das Kind zu sehen, auf dem Arm zu halten. Aber als das dann soweit war, war es erstmal nur ein Baby. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Vätern generell so geht, weil sie ja auch nicht die 9 Monate Bindung haben, die Frau schon mitgibt.
Mhm.
Ja. Ich habe das bei meinen eigenen Kindern auch so erlebt. Ich musste bei meinem eigenen, auch sozialen Sohn, auch erstmal lernen und erst auch Bindung aufbauen nach der Geburt. Der war nicht sofort meins. Also vielleicht sind andere Väter da anders. Mir geht es nicht so. Bei mir entsteht Bindung durch Zeit und Zuwendung und Kontakt. Und das hat mich dann über diesen, ich nenne es mittlerweile fast Mindfuck, stolpern lassen. Also ich glaube, diese ganzen Vatergefühle, die ich hatte, als das Bild kam, als es hieß, dein Sohn ist geboren, lieber Gerrit, lieber Bio-Papa. Ich halte das für ein bisschen so ein Hirngespinst. Wissen Sie, was ich meine?
Noch nicht ganz. Ja, weil es ist ja ein Mensch, aber Sie empfinden Nähe, aber ja, die baut sich, das verstehe ich natürlich auch, oft durch die sozialen Kontakte weiter auf und intensiviert.
Ich habe keine Nähe gespürt. Ich war glücklich, ich war stolz, ich war berührt, weil das erste Mal Leben durch mich weitergegeben wurde. Aber all das sind ja nur Gedanken. Was mich berührt ist, wenn eine biologische Tochter von mir an mir dranhängt und mich umarmt und ihren Kopf voller Vertrauen in meinen Hals legt. Das ist mir vor kurzem, vor ein paar Wochen passiert, mit einer gerade 2-Jährigen, zu der ich sonst keinen Kontakt habe. Das Paar lebt in Dresden. Also ich habe sie 3-mal gesehen bis jetzt. Und das berührt mich. Dann bin ich plötzlich ganz da. Dann bin ich auch sozialer Papa. Aber nicht im Kopf. Wenn kein Kontakt da ist, dann nicht.
Vielleicht verstehe ich es noch besser, wenn wir das nochmal an den Unterschieden auch rausarbeiten. Sie haben ja schon die Söhne auch angesprochen. die Sie mit Ihrer Frau zusammen haben. Vielleicht nähern wir uns da auch mal an. Wie viele Kinder hatten Sie schon? Also auch Kinder, für die Sie Ihre Samen gespendet haben, als Sie Ihre Frau kennengelernt haben?
Ich meine, es seien 5 gewesen. 5. Ich kann aber auch ganz kurz gucken. Mhm.
Also es war auf jeden Fall noch eine übersichtliche Zahl, um es mal so zu sagen.
So, Jonte ist das 8. geborene biologische Kind. Das ist Jonte, also unser Erstgeborener.
Haben Sie jetzt in der Liste geschaut?
Ich habe jetzt in der Liste geschaut, ah, ja, weil die verstehe. Nummer, die an welcher Stelle, also ich ja. Das war übrigens, das muss ich an die Eingangserklärung oder ja. Von Ihnen. Ich bin ja nicht Vater von 30 Kindern, sondern Erzeuger oder Biopapa und ich bin Vater von 3 Kindern. Mhm. Das betone ich immer gerne. Und ich kenne alle Kinder mit Namen und kann sie zuordnen und Bildern. Ich kann sie nur nicht chronologisch aufsagen. Ah, das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied.
Dafür gibt es dann die Liste.
Lass das nochmal kurz so richtig stellen. Ja, das habe ich mir noch vermerkt.
Dafür haben Sie die Liste. Jetzt haben wir das ohne noch Liste geklärt.
Nicht. Ja. Genau.
In was für einer Lebensphase waren Sie denn, als sich die Wege zwischen Ihnen und Ihrer Frau gekreuzt haben damals?
Ja, also da war das 5. Kind bereits geboren und das 6. und 7. waren unterwegs. Und die Tango-Community, die hat da gewisse, also die trifft sich halt überall. Und meine Frau tanzt dann halt auch in Deutschland. Und wir sind uns tanzend über den Weg gelaufen und haben uns beim Tango kennengelernt. Und hatten eine Affäre, mochten uns, hatten guten Sex und haben es verpasst, aufzupassen. Wir haben es beide verpasst. Ich glaube, wir haben es beide bewusst verpasst. Ich denke, dass wir das irgendwie provoziert haben. Ja? Also wenn 2 Erwachsene das tun und beide bewusst nicht wirklich drauf anlegen, dann spielen sie schon ein bisschen mit dem Schicksal. Also, und das kam dann.
Es kam dann. Und wie waren Ihre Reaktionen und die Reaktion Ihrer Frau darauf?
Das hat zu harten Konflikten geführt. Und ich muss an dieser Stelle sehr aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle und die Grenzen meiner Frau hier wahre.
Verstehe.
Was sie in der Öffentlichkeit sichtbar haben möchte und was nicht. Wir hatten große, große Anfangsschwierigkeiten und mussten uns sehr stark zusammenreißen, um uns zu committen. Und da gab es ja wirklich eine wunderschöne, gibt's eine ganz tolle Anekdote dazu, weil eine der Mütter mir dabei geholfen hat. Also die war ausschlaggebend dafür, dass meine Frau und ich zusammengefunden haben und das erste Kind auch behalten haben und ausgetragen.
Wie hat sie das gemacht? Also welchen Anteil hatte sie da konkret?
Finanziell.
Ah.
Sie hat, dann kommen mir sofort die Tränen wieder, weil ich dieser Frau so dankbar bin. Sie hat gewusst von den Problemen. Ich habe meine biologische Tochter, ihre Tochter, auf dem Arm gehabt, einen Tag zuvor, das erste Mal, ganz frisch geboren, kleines Baby. Und wir hatten einfach nicht das Geld. Und ich habe ihr von den Problemen erzählt und auch, dass gewisse Dinge im Raum stehen, die eigentlich gegen das Leben sind, das da entsteht. Ja, und dann hat sie mich zur Bahn gebracht und meinte, hey Gerrit, du weißt, wie dankbar ich dir für das größte Glück in meinem Leben bin. Und ich wusste nie, wie ich meine Dankbarkeit ausdrücken kann, weil Geld ist ja nicht das richtige Mittel dafür. So, aber jetzt weiß ich's. Hey, ich spendiere deiner Frau das Ticket. Und ihr macht das. Was hat sie gemacht? Ja.
Und deswegen sind Sie jetzt auch sozialer Vater.
Ja. Ich habe, ich habe einfach im richtigen Moment die richtige Hilfe gehabt. Als Feedback, als Dankbarkeit, ja. Und rein pragmatisch gesehen kann man sogar jetzt sagen, ohne dass ich mich auf den Weg gemacht hätte, Samenspender zu werden, hätte ich auch meine eigene Familie nicht. Also in Retrospektive, kausal betrachtet, ist das sogar Fakt.
Mhm.
Und nicht nur auf psychologischer Ebene, wissen Sie?
Jetzt wäre für mich auch die Frage, Sie haben ja auch gesagt, Sie wollten Vater werden, also biologischer Vater und waren am Anfang noch gar nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. So haben Sie das ja durchaus auch gesagt, für ein eigenes Kind.
Ja.
Würden Sie sagen, dass Sie jetzt vielleicht auch, und Sie haben ja gesagt, Sie sind auch ein bewusstes Risiko eingegangen, die Verantwortung als sozialer Vater auch mit übernommen haben oder mit übernehmen konnten, weil Sie vorher die Erfahrung als Samenspender gemacht haben? Kann man das so sagen? Oder?
Ich glaube ja. Mhm. Es hat mir viele Ängste genommen. Ich habe ja gesehen, dass wie es funktioniert bei anderen Familien und dass es funktioniert mit allen Problemen, die dazu gehören. Und ich habe noch einen weiteren Gedanken gehabt, der war auch entscheidend. Wie kann ich muss mich jetzt stark für dieses Leben machen mit der Frau, die ich eh toll finde und die, wo ich eh denke, das ist eine ganz tolle Begleitung in meinem Leben sein könnte. Ich kann ja nicht auf der einen Seite Frauen helfen, Kinder zu bekommen und mein eigenes Kind mit einer Frau, wo es, ja, die ich mag, die ich vielleicht sogar lieben kann, abtreiben oder in die Abtreibung drängen oder mich nicht drum kümmern oder, genau, also das war ja nicht möglich. Das hätte alles ad absurdum geführt.
Ja.
Für mich.
Ja.
Ja, also ich war irgendwie auch in Zugzwang.
Nun haben Sie mittlerweile 3 Kinder. Und wir haben darüber gesprochen, dass Sie ein spezielles Verhältnis zu Ihrem Vater in Ihrer Kindheit haben, den Sie auch als abwesenden Vater beschrieben haben oder bezeichnet haben. Wie möchten Sie denn heute als Vater sein, als sozialer Vater?
Ja, das ist ein wunderschöner Punkt. Ich erlebe mich sehr stark in Abgrenzung zu meinem Papa, was das angeht. Und erst dadurch, dass ich jetzt Papa bin, also ich war ja nie so bei meinem Papa auf dem Arm, wie ich meine Kinder in den Arm nehme.
Ja.
Oder wie ich mit ihnen kuschel, wie intim ich mit ihnen bin, das kenne ich von meinem Papa nicht. Es gab eine Kuschelzeit nach seinem Noneschlaf, nach seinem Mittagsschlaf. Dann wurde einmal getobt. Und nur das.
Das war's.
Das war's.
Wir haben auch über das Thema Narzissmus gesprochen. Entdecken Sie manchmal auch an sich, dass Sie ja sich vielleicht auch im Mittelpunkt des Universums sehen? Ich meine, auch in diesem Netzwerk sind Sie ja ein bisschen Hahn im Korb.
Ja,
also spielt das mit?
Ja, das spielt mit. Ich versuche da immer gegenzusteuern, weil ich ja seit ein paar Jahren meine narzisstischen Anteile reflektiere. Aber es ist so unglaublich schwer, aus unserer Haut rauszugehen und Narzissmus oder narzisstische Anteile zu überwinden, ist halt quasi irgendwie fast wie unmöglich. Ich kann sie nur einhegen und einfärchen gefühlt und mir mit Dinge im Alltag und in meinem Leben bauen, die mich davor ein bisschen bewahren, damit Unheil anzurichten. Weil gefährlicher wird ja Narzissmus, wenn er wirklich andere ausbeutet und manipuliert. Und ich bilde mir ein, dass es auch geht, aus egoistischen und narzisstischen Gründen Gutes zu tun. Also warum sollte das nicht funktionieren? Das ist so mein Credo ein bisschen.
Mir ist ein Punkt noch wichtig. Sie haben gesagt, Sie waren noch nicht so weit, Verantwortung zu übernehmen. Also sind Sie Spender, ja? Also Sie sind dann biologischer Vater.
Natürlich großer Quatsch.
Genau, weil wie viel Verantwortung steckt da drin? Also wie ist es im Alltag? Taucht denn der Wunsch von den Müttern oder auch von den Kindern auf, dass sie dabei sind an Geburtstagen?
Natürlich.
Gibt es den Wunsch der Kinder, mehr über sie erfahren? Also ich stelle mir das als sehr verantwortlich vor.
Ja. No? Ja, so ist es. Genau so ist es. Das war einer der großen blauäugigen Ideen von mir. Ja, ist natürlich genau das Gegenteil passiert. Ich habe viel mehr Verantwortung als allein nur für meine eigenen 3 Kinder. Und die spüre ich mittlerweile sehr. Ich leide aber nicht unter ihr. Ich merke nur, ich muss mich ihr stellen. Ich merke, ich will mich ihr stellen. Und ja, wir sind Reisende. Es ist so mein Weg geworden. Ja, es ist, ich wachse ja mit meinen Aufgaben.
Können Sie so schnell wachsen? Also ich frage mich bei 30 Kindern, angenommen, die wollen wirklich, dass sie bei Geburtstagen dabei sind. Und sie haben,
Dann kommen sie.
Also sie sind nicht der abwesende Vater, der dann auch mal den Geburtstag vergisst oder so.
Ich liebe das. Ich feiere das total. Ich liebe das, wenn die Mütter mich anrufen und sagen, hier, du bist erwünscht. oder zur Einschulung. Und natürlich wird es Überschneidungen geben, wo ich nicht alles gleichzeitig machen könne. Und vor allen Dingen bin ich sehr eingeschränkt, weil ich 3 eigene Kinder habe. Mhm. Und hätte ich jetzt nur ein biologisches Kind, dann wäre das nicht anders. Dann hätte ich genau die gleichen Einschränkungen, weil mein Alltag ist voll durch 3 Kinder und eine orts-, kultur- und sprachfremde Frau. Mhm. Aber sie können mich ja alle besuchen. Es gibt ja ständig Kontakt bei denen, die es wollen, über WhatsApp, kleine Nachrichten, kleine Videos hin und her. Mhm. Meine eigenen Jungs sehen das spielerisch und haben Kontakt mit einigen, auch über WhatsApp, auch schon kleine Filmchen, die hin und her geschickt werden und dann wird gelacht zusammen. Und
also die sind da auch mit aufgewachsen und kennen es nicht anders und das hat für sie eine gewisse Natürlichkeit.
Noch ja.
Ja, weil sie sagen noch, ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen, die später im Leben irgendwann dann den Wunsch verspürt haben, also angenommen, sie waren adoptiert oder es gibt da ja viele Konstellationen, die irgendwann den Wunsch verspürt haben, mehr über ihre biologischen Wurzeln zu erfahren, die sich dann auch fragen, woher kommt jetzt diese Eigenschaft, die ich habe? Mhm. Ne? Die sich fragen, woher habe ich diese optische Ähnlichkeit? Also gibt es da vielleicht eine Ähnlichkeit, die vielleicht sogar noch weitergehen und fragen, wer waren denn meine Großeltern, also meine biologischen Großeltern, und für die es wichtig ist, den Vater zu kennen und diese Lücken irgendwann aufzufüllen. Sind Sie sich bewusst, dass da vielleicht in Zukunft noch ganz viel Verantwortung, noch ganz viel Fragen auf Sie zukommen kann?
Ja, das bin ich mir bewusst und auch da werde ich mit meinen Aufgaben wachsen und auch da freue ich mich drauf.
Sie haben was vor. Also das ist, aber wie Sie sagen, das ist ja genau der Punkt. Sie haben ja auch am Anfang gesagt, das wäre natürlich mit weniger Kindern leichter. Ne? Und das ist ja auch etwas, wo Sie gesagt haben, da haben wir auch Fehler gemacht, weil es dann ja vielleicht doch unpersönlicher wird, je mehr es werden. Ne?
Ja, und auch tatsächlich sehr viel. Mhm. Andererseits ist die Gruppe auch so durchmischt und mit so vielen Bedürfnissen, dass es auch nur ein Teil der Kinder ist, die diesen Kontakt zu mir haben und vielleicht auch nicht alle. Und nicht alle müssen und nicht alle wollen und manche früher, manche später. Mhm. Das wird sich schon ein bisschen zerlaufen, glaube ich. Aber ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Und Sie nennen dieses Netzwerk, diese Gruppe auch Herde, richtig?
Ja.
Wer ist denn auf denen da?
Ist das ein ganz, ganz gefährlicher Begriff. Ja. Und wir sind alle eigentlich total blöd, mit so einem Begriff an die Öffentlichkeit zu gehen, weil der sofort eine Kategorie aufmacht, die wir natürlich gar nicht wollen. Mhm. Einer der Mütter ist auf diesen Begriff gekommen und hat ihn mal so salopp in die WhatsApp-Gruppe geschmissen, wahrscheinlich. Ja. Das hat sich verselbstständigt und ist pappen geblieben.
Ja.
Und wir sagen immer, nein, das hat nichts damit zu tun, dass einer in der Mitte steht und einer der Guru ist und das andere sind die Lämmer. Mhm. Oder hat auch keine religiösen Konnotationen. Mhm. Da sind wir dann immer ganz, ganz bemüht, das gleich zu sagen, dass das nicht so ist.
Hat sie die Frage, ob sie vielleicht zu viele Kinder haben, auch mal in eine Krise gestürzt?
Das tut es momentan. Mhm. Ich dachte immer, also ich habe wirklich einen blinden Fleck gehabt. Ich dachte immer, die Dankbarkeit der Mütter ist ja irgendwie unendlich. Und das ist vielleicht auch meine narzisstische Hybris und eine gewisse Verblendung an der Stelle. Ich dachte immer, das sei alles sehr gut aufgestellt, die Parameter sitzen des Ganzen. Es ist eigenverantwortlich, es ist transparent, alles wird kommuniziert. Und ich hab dabei, glaube ich, übersehen, dass einige Mütter gar nicht mehr so richtig abgeholt werden von dem Gedanken, davon, dass es immer mehr Kinder werden, dass die Gruppe zu groß wird.
Mhm. Und umgekehrt, mal ganz grundsätzlich, auch damit ich das verstehe, was gibt Ihnen diese Gemeinschaft auch? Wären Sie vielleicht einsam ohne Sie, frage ich jetzt mal? Ohne diesen Weg?
Ich wäre einsam ohne meine eigene Familie.
Ja.
Also die ist mittlerweile so wichtig geworden für mich, dass ich sogar gewillt bin, mich zu verändern. Also Das Schrecklichste überhaupt. Oh mein Gott.
Ich entwickle mich, oh Gott.
Ich muss mich wirklich ändern. Oh ja, Gott, ganz tief da irgendwo. Mhm. Oh nein. Was gibt mir die Gemeinschaft? Also ich wachse ja mit der Verantwortung. Ne? Also das ist das eine, dass ich wachsen darf überhaupt und daran wachsen kann mit den Aufgaben. Dann ist natürlich ein Aspekt, dass die Dankbarkeit sich einfach sehr gut anfühlt. Das ist das Gefährliche. Mhm. Ja, aber ich habe in meinem Leben so noch nie so starke Dankbarkeit mir gegenüber erlebt. Mhm. Das war ein gutes Gefühl. Muss ich sehr mit aufpassen und sehr vorsichtig mit sein. Mhm. Und dann gibt mir das die Herde, ich nenne sie jetzt mal die Herde hier, dadurch, dass ich in Kontakt bin mit immer mal wieder einer anderen Familie, bin ich immer in Kontakt damit, was eigentlich wichtig ist. Mhm. Ja.
Und das ist?
Das lasse ich jetzt erstmal so offen.
Was ist das Wichtige? Das ist normalerweise die Frage, die ich immer am Schluss stelle. Aber
gelebte
jetzt
familiäre Beziehung.
Ja.
Also wirklich in Beziehung zu gehen und Familie zu leben.
Ich meine, zu dem Thema, auch zu der Frage, ja, wie viele Kinder sollten es sein, die ein Samenspender, für die der Samenspender ein biologischer Vater ist, da gibt's ja viele Diskussionen drüber und es gibt da auch Richtlinien des Arbeitskreises donogene Insemination und da ist von 15 Kindern die Rede, aber das ist so ein Thema, das können wir jetzt noch lange vertiefen. Mir geht's jetzt und ja, da kann sich auch viele gerne noch weiter informieren, aber mir geht's jetzt nochmal um Sie, wenn Sie sagen, für Sie ist das Erleben von Familie und von Familienbeziehungen so das Wichtigste.
Ja.
Wenn Sie da sagen, was ist Ihnen da denn wichtig? Welche Werte, welche Grundsätze, was ist Ihnen da wichtig?
Über alles sprechen zu können, eine gewisse Aufrichtigkeit, in den Kontakt zu gehen, um zu gucken, wo die Misskommunikation war oder ist. Und ganz viel umarmen und kuscheln.
Vielen Dank, Gerrit. Und vielleicht können wir uns in 5 oder 10 Jahren nochmal unterhalten. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie sich alles für Sie, Ihre Familie, aber auch für all die Kinder weiterentwickelt. Danke auf jeden Fall, Gerrit, für Ihre Offenheit.
Danke, Michael, für die Chance, mal wieder darüber nachzudenken.
Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Von diesem Podcast gibt es mittlerweile weit über 100 Folgen, die Sie sich ganz in Ruhe anhören können. Und wenn Sie mal denken, vielleicht sollte ich auch anderen davon erzählen, dass es diesen Nachtcafé-Podcast gibt, dann möchte ich Sie gerne dazu ermuntern, erzählen Sie es gerne weiter. Und wenn Sie sehen wollen, wie so ein Treffen von Gerrit und seiner in Anführungsstrichen Herde abläuft, dann schauen Sie mal in die ARD-Mediathek. Dort finden Sie die Dokumentation Vater bekannt, ein Samenspender und seine 30 Kinder. In diesem Film kommt dann nicht nur Gerrit zu Wort, sondern auch seine Frau und die Mütter der Spenderkinder. Bis bald in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.